The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 9. Juli.
Wir müssen uns insgesamt als der Westen leider, ich kann das noch immer wieder betonen, wieder darauf einstellen, dass Deterrence and Defense, also Abschreckung und Verteidigung, Voraussetzungen dafür sind, dass man Frieden sichern kann, solange es Aggressoren wie Putin gibt.
Boris Pistorius war bis gestern im nordöstlichsten amerikanischen Bundesstaat in Alaska. Und was hat er da gemacht? Naja, er war beim NATO-Luftmanöver Arctic Defender. Mit dabei unter anderem 80 Eurofighter aus Deutschland und auch aus Spanien. Die haben Tiefflüge in nur 30 Meter Höhe oder vielleicht auch besser 30 Meter Tiefe über der menschenleeren Landschaft geübt. Nur der Eisbär hat zugeschaut. Aber auch französische Transport- und Tankflugzeuge sowie amerikanische F-35 Kampfjets werden dort gerade an ihre Leistungsgrenze gebracht. Das Übungsgelände dieses NATO-Manövers ist so groß wie ganz Deutschland und liegt, nur getrennt durch die Beringstraße, fast direkt an der Russischen Föderation. Pistorius konnte also besichtigen, wie Militär funktioniert, wenn es funktioniert. Damit wir beim NATO-Gipfel heute in Washington wären.
Leaders from more than 30 countries are set to convene in Washington, D.C. for the NATO summit this week. The alliance marks its 75th anniversary.
Wie gerade gehört, soll nicht nur gemeinsame Stärke und Geschlossenheit gegenüber Putin gezeigt werden, sondern auch der 75. Geburtstag der NATO gefeiert werden. Dazu wurde dann auch ein aufwendiges kleines Promotion-Filmchen produziert.
NATO means celebrating our differences and overcoming challenges together.
NATO means living in a free society and a chance to shape our own future.
Bei den Festlichkeiten dürfte dann Pistorius allerdings am Katzentisch sitzen, zumindest mal gedanklich. Denn er wurde bei den Haushaltsverhandlungen der Ampel und insbesondere von seinem SPD-Parteigenossen Olaf Scholz derbe brüskiert. 6,5 Milliarden wollte er zusätzlich haben für die Landesverteidigung. Er hatte den Scholz-Satz von der Zeitenwende offenbar zu ernst genommen. Der Boris Pistorius. Und die 6,5 Milliarden hat er dann nicht bekommen, sondern nur 1,5 Milliarden Euro, eigentlich nur eine Art Inflationsausgleich. Und entsprechend betröppelt trat er auch vor seinem Abflug nach Washington in Alaska vor die Kameras.
Ja, ich habe deutlich weniger bekommen, als ich angemeldet habe. Das ist ärgerlich für mich, weil ich bestimmte Dinge dann nicht in der Geschwindigkeit anstoßen kann, wie es Zeitenwende und Bedrohungslage erforderlich machen. Wir werden sehen, was sich in den nächsten Wochen und Monaten weiter ergibt. Ich muss mich darauf einstellen und das Beste daraus machen.
Hut ab, dass Pistorius hier wenigstens halbwegs tapfer klingt. Das bringt der Job wohl mit sich. Aber nicht Tapferkeit vor dem Feind, sondern Tapferkeit vor dem Parteifreund. Statt Bums und Doppelbums gab es eben für Pistorius nur Wischiwaschi. Statt Zeitenwende Ende Gelände. Fazit der pathetischen Rede des Kanzlers.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Folgen keine entsprechenden Taten. Scholz redet groß und handelt verzagt. Prioritätensetzung ist seine Stärke nicht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit dem ehemaligen Biowaffeninspekteur der Vereinten Nationen, Jan von Aken. Und wir sprechen über den zynischen Einsatz von Bio- und Chemiewaffen in Syrien.
Es war Terror, um die Menschen zu vertreiben. Und das hat leider auch oft geklappt.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt, wie sich das Schuldbekenntnis von Boeing auf die Börse auswirkt. Naja, dann schmunzeln wir heute Morgen über eine Touristenattraktion in einem kleinen Dorf in der Schweiz. Und dann sind wir natürlich auch besorgt um die künstliche Intelligenz und um die mittelschlechten Komiker unserer Zeit, die sich jetzt durch künstliche Intelligenz bedroht fühlen. Biologische und chemische Waffen sind eigentlich verboten, aber sie kommen immer wieder zum Einsatz. Derzeit sind weltweit etwa 200 Stoffe und Krankheitserreger bekannt, die sich dafür eignen, in Massenvernichtungswaffen eingesetzt zu werden. Wenn so ein Verdacht besteht, also der Verdacht auf den Einsatz dieser Stoffe, dann rücken Bio- und Chemiewaffeninspekteure der UN aus und versuchen Licht in die dunklen Laborhallen der Bösewichte dieser Welt zu bringen. Einer, der 2 Jahre lang in diesem spannenden Job gearbeitet hat, ist Jan van Aken. Von 2004 bis 2006 war er einer dieser UN-Inspekteure. Er hat alles gesehen, gefühlt und gerochen, was es in diesem Job zu sehen, zu fühlen und zu riechen gibt. Später war er dann Bundestagsabgeordneter für die Linkspartei. Heute arbeitet er als Referent für internationale Krisen und Konflikte bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Angesichts der vielen Krisen und Kriege auf dieser Welt wollte ich mich von Jan van Aken mal auf den neuesten Stand bringen lassen. Auf den neuesten Stand in Sachen Bio- und Chemiewaffen, um die es gerade in jüngster Zeit so ruhig, verdächtig ruhig geworden ist. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Jan van Aken.
Einen schönen guten Morgen.
Herr van Aken, Sie waren UN-Inspekteur für Chemiewaffen und waren offenbar davon überzeugt, so wie viele, dass diese Waffen alle zerstört sind. Es gab sogar einen Friedensnobelpreis für die UN-Truppe, die die Zerstörung dieser Chemiewaffen überwacht hat. Ist das Problem damit aus der Welt eigentlich?
Zum allergrößten Teil ja. Also ich sag mal, die großen staatlichen Chemiewaffenprogramme in der Sowjetunion, in den USA, im Irak, in Syrien, da sind die Produktionsanlagen abgebaut, da sind die meisten Chemikalien vernichtet worden. Praktisch alle Länder der Welt haben das Verbot unterzeichnet und werden auch kontrolliert. Deswegen in Massen sind die Chemiewaffen weg. Im Kleinen natürlich nicht. Also kleinere Mengen dieser Chemikalien, die können natürlich in jedem Labor produziert werden, also von Experten, ganz so einfach ist es auch nicht. Das heißt, dass sie immer mal wieder punktuell eingesetzt werden, im Kleinen, das ist nicht auszuschließen. Und natürlich gibt es auch viele zivile Chemikalien, nehmen wir Chlorgas, das Chlor wird gebraucht, um Wassersysteme zu desinfizieren, das kann man genauso gut als Waffe einsetzen. Das heißt, ein Einsatz ist immer mal wieder möglich, aber nur im Kleinen, nur lokal und nicht mehr als diese globale Massenvernichtungswaffen, die mal die große Gefahr war.
Okay, in Syrien hat man immer wieder gehört, sei es von Assad eingesetzt worden. Mehr als 200 Mal habe es Anzeichen für Giftgaseinsätze gegeben. Viele Kinder seien umgekommen. Was ist da dran?
Ja, auf jeden Fall gab es Chemiewaffeneinsätze in Syrien und nachgewiesen ist, dass sowohl der sogenannte Islamische Staat als auch das Regime Assad Chemikalien eingesetzt haben. Es gab Untersuchungen durch die Vereinten Nationen vor Ort. Am Anfang nur Untersuchungen, die der Frage nachgingen, gab es überhaupt Chemiewaffeneinsätze? Das konnte in einzelnen Fällen bejaht worden. Später haben die dann auch noch ein Mandat bekommen zur Untersuchung, wer hat es denn eingesetzt. Und in einzelnen Fällen konnte es doch recht eindeutig irgendwie nachgewiesen werden, es kam vom Regime bestimmte Chlorgaseinsätze oder es kam vom Islamischen Staat. Die hatten, glaube ich, auch Senfgas selbst hergestellt und eingesetzt. Also ist auf jeden Fall was eingesetzt worden. Und das hat auch bei einem Vorfall in 2013 vor Ort von Damaskus über 1000 Tote gegeben bei einem Sarin-Angriff.
Was ist denn der Vorteil aus Sicht derer, die sowas einsetzen, dass sie das überhaupt tun? Ist die tödliche Wirkung effektiver? Sind diese Waffen billig? Ist die Chemiewaffe die Atomwaffe des kleinen Mannes, weil man sich das so leicht zusammenbasteln kann? Was ist die Chemiewaffe?
Ganz unterschiedlich. Ein ganz großer Vorteil, militärisch gesprochen, ist, dass sie mit dem Gewehr nicht um die Ecke schießen können. Das Gas geht überall hin. Das heißt, in Häuserkämpfen, in Höhlen und so weiter kommen sie natürlich mit Gas irgendwo hin, wo sie mit normalen Waffen nicht hinkommen. Und deswegen wird das da dann auch manchmal eingesetzt. Ich glaube, in Syrien ist es vom Regime vor allem eingesetzt worden als psychologische Waffe. Chlorgas war es meistens. Chlorgas ist schwerer als Luft. Das heißt, das sinkt zu Boden. Und müssen Sie sich jetzt vorstellen, das Regime fliegt einen Luftangriff auf eine Stadt. Alles geht in ihre Bunker, was in der Regel im Keller ist. Und dann riechen sie dort unten Chlor. Das heißt, es verbreitet sich dieses Gefühl, wir sind nirgendwo mehr sicher. Wenn wir nicht in den Keller gehen, treffen uns die Bomben. Wenn wir in den Keller gehen, trifft uns das Gas. Also das war, glaube ich, einfach Terror, purer Terror. Es war Terror, um die Menschen zu vertreiben. Und das hat leider auch oft geklappt.
Gut, die großen Giftgas Kriege, der Erste Weltkrieg, als man das Giftgas über die Frontlinie hat wehen lassen. Das waren ja schon Einsätze mit eindeutiger Tötungsabsicht.
Ja, massiv, massiv, auf jeden Fall. Und auch im Iran-Irak-Krieg, da hat ja der Irak dann irgendwann mit seinen großen Chemiewaffen Einsätzen im Krieg erstmal auch eine Wende hinbekommen, nicht auf Dauer. Also das gab es immer wieder, dass in großen Mengen diese Giftgase eingesetzt werden, auch auf dem Schlachtfeld. Hat natürlich immer die große Gefahr, mitten im Einsatz dreht sich der Wind und meine eigenen Leute sind gefährdet und so. Also es ist eigentlich aus militärischer Sicht keine besonders gute Waffe. Sie ist dann eine gute Waffe gewesen, ganz am Anfang, als sie neu war und der Gegner ist in diesen Schützengräben, hatten die sich verschanzt und damals war es Chlorgas, hat sich in den Schützengräben gesammelt, damit konnten die natürlich alle getötet werden. Bei der heutigen Kriegsführung ist es, glaube ich, auf dem Schlachtfeld eher eine nicht so gute Waffe, sondern da geht es um Terror, da geht es aber auch um Massen, um Hunderttausende, Millionen von Zivilisten zu töten. Wenn ich mit den ganz starken Giftgasen, mit den Nervengasen eine Stadt angreife, dann kann niemand mehr fliehen. Also das war auch sozusagen das Einsatzszenario, was im Kalten Krieg geplant war.
Nun waren Sie ja Inspekteur, Biowaffeninspekteur für die Vereinten Nationen zwischen 2004 und 2006. Was sieht man da als Inspekteur eigentlich? Ich stelle mir das so vor, dass derjenige, der diese tödlichen Waffen besitzt, sie ihnen nicht gerne zeigt, wenn sie da an die Tür klopfen mit ihrer Marke von den Vereinten Nationen.
Das ist eine spannende Frage. Also wie gehe ich in ein Land rein wie Irak? Die haben Anfang der 90er bestritten, dass sie jemals biologische Waffen entwickelt hatten. Es gab Geheimdiensthinweise und ja, was macht man? Und da fängt man nicht an, jeden Stein umzudrehen und zu gucken, ob eine Bakterie drunter liegt. Das führt nicht weit, sondern das nennt sich Verifikation. Das heißt, der Irak muss eine Erklärung abgeben. Was habe ich für biologische Laboratorien? Und diese biologischen Laboratorien, die werden dann kontrolliert. Stimmt die Geschichte, die der Irak erzählt, wurde wirklich dieses hier erforscht oder jenes produziert oder nicht vielleicht doch eine Biowaffe. Und mit dieser Methode waren wir ganz schön erfolgreich. Also nach 4 Jahren konnten die Vereinten Nationen aufdecken und der Irak musste zugeben, doch, wir hatten ein sehr großes Biowaffenprogramm in den 80er Jahren. Später nicht mehr.
Wie sieht's bei Putin aus? Gibt's da Hinweise? Gibt's Verdächtigungen? Gibt's überhaupt Untersuchungen? Oder warten wir, bis irgendwas passiert und wir mit einer Art Indizienprozess uns um diese Frage kümmern?
Untersuchungen gibt's nicht, weil anders als bei den Atomwaffen und bei den Chemiewaffen gibt es keine regelmäßigen Kontrollen bei den biologischen Waffen. Hinweise gibt es auch keine. Natürlich gibt es in Russland genauso wie in Deutschland, den USA und in China hochmoderne Laboratorien, wo mit sehr gefährlichen Krankheitserregern geforscht wird. Das ist biologische Grundlagenforschung, medizinische Grundlagenforschung, die ist richtig und wichtig. Und natürlich gibt es immer wieder diesen Grenzbereich, wo man sagen muss, so eine medizinische Forschung könnte auch genutzt werden, um so eine biologische Waffe noch schärfer zu machen oder um sie in ausreichenden Mengen zu produzieren. Dieser Grenzbereich, der sollte eigentlich kontrolliert werden, aber leider gibt es diese Inspektion nicht. Es gibt kein Abkommen bei den Vereinten Nationen dazu. Deswegen ist alles Spekulation, aber mir ist kein halbwegs vernünftiger Hinweis bekannt, wo man jetzt sagen würde, na, Russland arbeitet vielleicht an einem aktuellen, akuten Biowaffenprogramm.
Gut, Russland nein, aber wie sieht's aus mit China? Da gab es ja während der Pandemie den Verdacht, das Gerücht, vielleicht auch die Querdenkerei, dass aus dem Forschungsprojekt in Wuhan, wo nachweislich geforscht wurde an diesen Erregern, dass da was entwischt ist, ja, mit Absicht oder ohne Absicht und diese Pandemie in der bösen Variante des Gerüchts sozusagen von China ausgelöst wurde, um die Welt einmal richtig lahmzulegen. Kann da was dran sein? Was halten Sie davon?
Es gibt null Hinweise auf den Unfall. Es gab die Spekulation es gab auch eine WHO-Untersuchung, die Weltgesundheitsorganisation, die aber natürlich nur eingeschränkt irgendwie Zugang hatte. Deswegen würde ich mal sagen, es gab keine wirkliche unabhängige Untersuchung. Es gibt null Hinweise, die ich kenne, die tatsächlich auf einen Unfall hindeuten würden. Also ich finde das reine Spekulation. Also insofern würde ich sagen, meistens fast alle Pandemien, fast alle Krankheiten, die im Umlauf sind, sind natürlichen Ursprungs. Das heißt, die reine Wahrscheinlichkeit sagt mir auch, das Coronavirus ist natürlich ein Ursprungs, weil es wirklich nicht mal den Hauch eines Hinweises gibt, der mich irgendwie überzeugen würde, da könnte auch ein Unfall hinterstecken.
Wir reden ja sozusagen, das ist ja eine Art Präventivinterview. Es ist ja nichts passiert auf der Welt. Ich wollte nur mal fühlen und horchen. Alle sprechen dauernd über die Atomwaffengefahr. Konventionelle Waffen sind im Einsatz. Der Informationskrieg läuft, der Cyberwar und jetzt die Drohnen. Und bei den Bio- und bei den chemischen Waffen ist es so ruhig. Und da dachte ich, ich wollte keine schlafenden Hunde, aber doch mal einen sozusagen ehemaligen Inspekteur anrufen. Und Sie sagen, Entwarnung auf der Front, Sie können ruhig schlafen.
Ich kann auf jeden Fall ruhig schlafen, wobei es mich immer wieder beschäftigt. Es gibt in fast jedem Krieg einen Vorwurf der einen oder anderen Seite, dass da jemand Chemiewaffen eingesetzt hat. Meistens ist es Propaganda, aber nicht immer. Und deswegen ist mein Umgang damit, nie glauben, immer ernst nehmen, immer untersuchen. Also im letzten Jahr war ich deswegen zum Beispiel auch mal im Nordirak, weil es den Vorwurf gab, die Türkei hätte dort chemische Waffen gegen die Kurdinnen und Kurden eingesetzt. Wir sind leider mit der Untersuchung nicht weit gekommen, weil wir nirgendwo Zugang hatten. Es gibt Hinweise, wo ich sagen würde, na, da sollte die UN mal hingucken. Aber sowas passiert ständig, deswegen lässt es mich nicht in Ruhe, aber ruhig schlafen kann ich auf jeden Fall.
Okay, also Sie sind trotzdem wachsam. Ich bedanke mich für die Information, für das Update in Sachen Bio- und Chemiewaffen. Vielen Dank, Herr van Aken.
Ich danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgt mal wieder Boeing für richtig Aufsehen. Worum es da genau geht, das? Ja, das weiß unsere Börsenreporterin an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Boeing hat ja zugestimmt, Anne, sich wegen der Flugzeugabstürze von 2018 und 2019, immerhin sind da 346 Menschen gestorben, sich schuldig zu bekennen. Aber Anne, sag uns, was genau ist da los und wie wirkt sich dieses Schuldeingeständnis von Boeing auf die Anleger aus?
Ja, dadurch, dass sich Boeing schuldig bekennt, entgeht der Konzern weiteren Untersuchungen des Justizministeriums und im Zweifel auch einer Anklage vor Gericht. Bis zum 19. Juli soll jetzt der vollständige schriftliche Vergleich vorgelegt werden. Da muss dann noch ein Bundesrichter zustimmen und dann muss Boeing eine Strafe von knapp 244 Millionen Dollar zahlen. Teil des Deals ist auch, dass Boeing einen unabhängigen Beobachter zulässt, der für die nächsten 3 Jahre überprüft, dass Boeing alle Regularien befolgt. Außerdem muss Boeing mindestens 455 Millionen Dollar in die Sicherheit seiner Maschinen investieren. Tatsächlich hatte ja diese ganze Problematik um die 737 MAX-Maschinen in der Vergangenheit deutlich auf die Geschäftszahlen von Boeing gedrückt. Mit dem Vergleich könnte Boeing jetzt eventuell einen Neuanfang für das geschädigte Image gelingen. Die Anleger feierten das jedenfalls mit einem Aktienplus von zwischenzeitlich 3%.
Und dann sag uns doch noch, Anne, wie ist die Wall Street generell in diese neue Börsenwoche gestartet?
Gut, tatsächlich. Die Anleger sind echt weiter positiv gestimmt und immer optimistischer, dass es jetzt bald, also im September, eine Zinssenkung geben wird. Diese Woche gibt es ja die neuen Inflationsdaten und die Hoffnung ist, dass die Inflation weiter gefallen ist, dass die Notenbank endlich ihre benötigten Beweise bekommt, dass eine Lockerung der Geldpolitik angebracht ist. Immerhin waren die Arbeitsmarktdaten von Freitag ja auch schon vielversprechend und deuten auf eine Konjunkturabkühlung hin. Heute steht auch Fed-Chef Jerome Powell vor dem Kongress. Das wird auch nochmal spannend. Ansonsten, die Parlamentswahl in Frankreich hat die Anleger an der Wall Street tatsächlich kaum interessiert. Zum Schluss stand beim S&P 500 ein Plus von 0,1%. Der Dow Jones verlor um 0,1% und an der Nasdaq gab es ein Plus von 0,3%.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Touristen ein winziges Schweizer Dorf regelrecht stürmen. Das eidgenössische Dorf Iseltwald am Brienzer See zählt gerade mal 400 Einwohner und ist seit einiger Zeit vom Massentourismus betroffen, um nicht zu sagen, es wird heimgesucht. Doch was genau macht diese Ortschaft eigentlich zu einem solchen Tourismusmagneten? Es ist nicht nur die idyllische Kulisse, davon gibt es in der Schweiz schließlich reichlich. Die eigentliche Hauptattraktion ist, jetzt kommt's, ein kleiner, alter Holzsteg, der in den See führt. Tja, und was macht wiederum diesen einen alten Holzsteg so besonders? Die Antwort darauf lautet eine Netflix-Serie. Und zwar die südkoreanische Serie Crash Landing on You. Eine der Touristinnen erzählt dem Weltspiegel.
Wir sind hier wegen der Serie Crash Landing on You. Meine Cousine ist extra aus den Philippinen deswegen angereist und wir sind jetzt von Deutschland extra hierher gefahren, damit sie es sehen kann.
Das rührselige Drama handelt von einer südkoreanischen Frau, die sich in einen nordkoreanischen Offizier verliebt.
Ich bin jetzt in Korea. Wo ist
die Tatschende? Obso?
Der besagte Steg taucht dabei in einer filmischen Rückblende auf. in einer Rückblende, in der der Protagonist verträumt auf einem Klavier am Ende des Stegs spielt. Genau diese Szene, der türkisfarbene Brienzer See, umgeben von majestätischen Bergen, hat den Ort zum ultimativen Reiseziel der Serienfans gemacht. Jährlich strömen bis zu 400.000 Touristen jetzt in dieses kleine Dorf. Die Einheimischen, naja, die sind nicht so richtig begeistert.
Sie bringen nichts. Sie kommen hier, sie gehen da ein bisschen fotografieren und dann mit dem nächsten Bus wieder retour und sie lassen allen Schmutz liegen.
Um den Andrang in den Griff zu bekommen, wurde ein Drehkreuz vor diesem Holzsteg aufgestellt. Wer drauf möchte, um Fotos zu machen, muss jetzt 5 € zahlen. Naja, wenn man bedenkt, dass in Spanien, wo zuletzt gegen den Massentourismus protestiert wurde, Einheimische die Touristen mit Wasserpistolen vertreiben wollten, dann ist eine Eintrittsgebühr von 5 € definitiv das kleinere Übel.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass sich sogar Komiker wie Otto Sorgen machen müssen, von der KI abgelöst zu werden.
Oh. Apropos Geltung, also ich bin ja nun ziemlich bekannt und ich lief heute durch die Hauptverkehrsstraße, die Einkaufsstraße und da stand eine große Menschenmenge und da rief plötzlich einer, da ist Otto und alle drehten sich um und schauten mich an. Ich wurde unheimlich verlegen. Vielleicht hätte ich doch nicht rufen sollen.
Zwei Forscher aus den USA haben nämlich jetzt herausgefunden, KI kann genauso lustig, wenn nicht sogar lustiger sein als manch professioneller Komiker. Im Rahmen ihres Experiments fütterten sie die KI ChatGPT mit Schlagzeilen des beliebten US-Satire-Magazins The Onion. Dann sollte sich die KI neue Schlagzeilen ausdenken. Und 200 Menschen bewerteten anschließend die Witzigkeit der Schlagzeilen, ohne zu wissen, welche von der KI und welche von Menschen verfasst wurden. Und siehe da, ChatGPT ging als Gewinner aus diesem Experiment hervor. Tja, warum dann eigentlich zu teuren Shows von mittelschlechten Komikern gehen und sich das hier anhören?
Alle sind so angespannt, oder? Es ist Polykrise. Das ist das neue Wort. Polykrise, das ist eine Krise, die eine Krise hat und die Krise kriegt. Das ist der Trippelwumms, verstehst du? Und ich merke schon, es hat auch noch ein bisschen angespannt.
Wenn man ganz umsonst wirklich lustige Witze von einer KI ausgespuckt bekommt. Auf YouTube gibt es bereits Stand-up-Comedy, die komplett von der künstlichen Intelligenz und ihren Bots geschrieben wurde.
Internet mad at me. Well, I'm mad at Internet. I accept cookies, but receive no pastry treats. Web is so fat. It is worldwide. Maybe put away cookies and eat cyber salad.
Die Videos haben Millionen von Aufrufen und die Leute scheinen es zu lieben. Sehen wir es heute Morgen positiv. Die richtigen Komiker werden auf gar keinen Fall ersetzt, sondern sie haben Verstärkung bekommen. Wir dürfen künftig doppelt lachen. Oder zumindest schmunzeln, zusammen mit Pussycat aus den Niederlanden und ihrem Song Smile. Ich wünsche Ihnen einen humorvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinke.